SRF 2 Kultur.
Die Sendung Kontext am Mikrofon, Christoph Keller. Der Rücktritt des Basler Gesundheitsdirektors Carlo Conti wegen zu Unrecht bezogener Honorare hat in der Schweiz eine Welle ausgelöst, eine Welle der Transparenz. Landauf, landab rechnen nun Regierungsrätinnen, Chefbeamte, die Direktoren von Strom- und Gasunternehmen und auch Gemeinderätinnen und Gemeinderäte öffentlich über bezogene Sitzungsgelder ab. Honorare und Spesen werden publik gemacht. Alles wird offengelegt und die Medien rechnen nach. Transparenz steht auf der Tagesordnung. Warum aber braucht es Transparenz in einer Demokratie und welche Transparenz ist eigentlich gemeint? Um diese Fragen geht es im Gespräch mit Marc Piet. Er ist Professor für Strafrecht an der Universität Basel, war bis Ende 2013 Vorsitzender der Arbeitsgruppe Korruptionsbekämpfung der OECD und ist aktuell unter anderem Berater des Präsidenten der Weltbank in Sachen Integrität. Guten Morgen, Marc Piet.
Guten Morgen.
Marc Piet, Sie sind vollamtlicher Professor an einer Schweizer Universität, haben aber eine Reihe von Nebenmandaten. Haben Sie auch immer korrekt abgerechnet?
Ja, wir haben bei der Universität den großen Vorteil, dass die Sache klar geregelt ist. Wir haben Bewilligungspflichten, Deklarationspflichten und das schon seit vielen Jahren.
Warum muss mich das überhaupt etwas angehen, ob Professoren an einer Universität über ihre Nebenmandate richtig abrechnen?
Ich glaube, bei den Universitäten geht es vor allem um Belange, die den Arbeitgeber interessieren. Also wir wollen keine Schwarzarbeit, wir wollen, dass die Leute ihre Energie für die Universität zur Verfügung stellen. Man will auch Interessenkollisionen vermeiden und schließlich will man einfach vermeiden, dass Ressourcen der Universität verschwendet werden.
Also es geht um Fragen der Gerechtigkeit, der Verteilungsgerechtigkeit, aber es geht eben auch um Transparenz. Man will wissen, was eigentlich die Leute genau machen. Jetzt, Marc Piet, Sie haben sich im Verlauf der Jahre intensiv mit Fragen der Korruption, der Geldwäscherei, der guten Regierungsführung auseinandergesetzt, haben unter anderem das Basel Institute on Governance mitbegründet. Was heißt eigentlich Transparenz?
Das ist eine ganz spannende Frage, weil wir ja eigentlich uns klar sein müssen, es ist ein Spannungsfeld zwischen geheim und öffentlich. Und wir sind, glaube ich, die meisten von uns ein bisschen verlegen, weil wir alle sofort anerkennen würden, wir haben Geheimhaltungsinteressen, die legitim sind. Es geht niemandem was an, wie meine Krankengeschichte aussieht. Auf der anderen Seite verlangen wir zu Recht Öffentlichkeit ein, fordern Öffentlichkeit ein. Für mich ist eigentlich der Schlüssel, wenn wir einen Schritt zurückgehen in die Geschichte, die Aufklärung, Französische Revolution. Da hat man diese beiden Forderungen gestellt. Man hat gesagt, dort, wo Geheimhaltung Macht bedeutet, denken Sie an Geheimbünde, dann die Macht der absolutistischen Fürsten und so weiter. Dagegen, gegen den Staat hat man sich gewandt. Staatliche Geheimhaltung ist tendenziell illegitim. Amtsgeheimnis ist problematisch. Man hat sehr lange gebraucht. Wir haben 200 Jahre gebraucht, bis man nicht nur Parlament und Gerichte öffentlich gemacht hat, sondern auch die Administration dazu gekriegt hat. Und das kontrastiert ganz stark mit einem anderen Interesse, nämlich dem Interesse, eben meine private Welt für mich zu behalten. Gerade den Staat geht es nichts an, was in meinen vier Wänden passiert. Es sei denn, ich sei im Verdacht, ein schwerwiegender Verbrecher zu sein.
Also, da gibt es ein Spannungsfeld zwischen Geheimhaltung und Transparenz. Anhand welcher Kriterien denn, Marc Piet, entscheidet der Jurist, der Sie ja sind, wann das Element der Transparenz hineinkommt, wann Transparenz in dem Sinne legitim ist und wann eben Geheimhaltung legitim ist?
Die Spannung privat-öffentlich ist relativ schlicht. Nicht wahr? Es gibt viele Schattierungen dazwischen. Es gibt hochgradig geschützte Bereiche im Datenschutzrecht, Patientendaten. Dann gibt es die Bereiche, ich als Konsument. Natürlich ist das wichtig. Ich will nicht bombardiert werden von Reklame und so weiter. Und wenn ich Cumulus-Karten und so weiter habe, bin ich selber schuld. Also das ist so ein mittlerer Bereich. Und dann gibt es Bereiche am ganz anderen Ende, Staatsgeheimnis, Amtsgeheimnis. Wenn das Amtsgeheimnis nicht einfach ein Reflex eines Privatgeheimnisses ist, das gibt es natürlich auch. Es gibt gewisse Amtsgeheimnisse, wo andere Privatgeheimnisse von Personen geschützt werden, wo es aber nur ums Amtsgeheimnis geht, nämlich dass das Amt quasi hinter geschlossenen Türen arbeiten soll. Das gilt als illegitim heute. Da wollen wir hinein. Staatsgeheimnisse, na gut, wo die Schweizer ihre Flugzeuge verstecken, das ist vielleicht legitim, das zu bewahren. Dann gibt es viele Bereiche daneben, wo man zu Recht die Frage aufwirft, ob da ein Staatsgeheimnis besteht. Und ausspioniert zu werden von Staates wegen ist ein Riesenproblem, das wir nicht akzeptieren können. Von daher gesehen müssen wir abschichten.
Aber im Grunde genommen, Marc Piet, ist heute der allgemeine Ansatz her, Transparenz ist gut, Geheimhaltung ist schlecht.
Naja, es gibt spannende Zwischenbereiche. Für mich ist die Wirtschaft der interessanteste Teil, weil es natürlich prima vista, Wirtschaft ist prima vista privat und genießt den Schutz der privaten Geheimnisse. Auf der anderen Seite ist Wirtschaft, wird zu Recht mit Macht assoziiert. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist die Macht, vor der wir wirklich Angst haben müssen, nicht immer nur beim Staat, sondern sehr oft bei der Wirtschaft. Und dort haben wir ein Interesse daran, zu wissen, welche Konzentration stattfindet, zu wissen, was die multinationalen Unternehmen genau treiben, wie viel die CEOs verdienen. Wie viel Herr Vasella verdient, ist für uns interessant und das hat man über einen langen Prozess hinweg dann auch erst in Erfahrung gebracht.
Das heißt, überall dort, wo Macht ins Spiel kommt, besteht ein Anspruch auf Transparenz, ist das richtig?
Das würde ich so sagen. Und für mich ist das der Schlüssel. Sie haben ja gefragt, wie das juristisch aussieht. Wenn man dieses Prinzip anwendet, dann kann ich ziemlich stark in die Tiefe bohren und Differenzierungen einführen.
Wenn also Transparenz gewissermaßen die Begleiterscheinung von Macht ist, dann heißt es auch, dass Transparenz immer ein umstrittenes Feld sein wird.
Also ich würde es umdrehen. Ich würde sagen, dort, wo Macht besteht, ist Transparenz eine Form, die Macht aufzulösen. Also Transparenz hat einen emanzipatorischen Anspruch. Das ist eigentlich das Wichtige. Nur, wir dürfen es nicht vereinfachen. Wenn es meine privaten Geheimhaltungsinteressen, also das, was in meinen vier Wänden geschieht, betrifft, dann ist mein Geheimhaltungsinteresse emanzipatorisch. My home is my castle.
Der Direktor der Luzerner Kantonalbank, Bernard Kobler, ist letzte Woche zurückgetreten, weil er eine außereheliche Affäre hatte. Die Medien waren ziemlich prominent mit dabei bei dieser Geschichte. Man hat gefordert, dass er jetzt die Konsequenzen zieht. Ist eine Affäre, wir können auch den Fall Hollande nehmen oder andere, den Fall Thomas Bohrer vor einigen Jahren, ist eine private Affäre ein Fall für die Transparenz?
Was privat ist, geht niemanden was an. Vorweg mal. Es ist natürlich eine kulturelle Frage, was wir machen mit Leuten im Amt, ob das, was die Leute privat machen, ob das eventuell etwas über ihre Integrität aussagt. Die Amerikaner glauben sehr wohl. Ich denke, bis jetzt hat man vor allem im französischen Kulturbereich diesen Zusammenhang nicht gesehen. Man hat gesagt, was man privat treibt, das geht niemandem was an, selbst was der Staatspräsident tut. Es ist kulturell bedingt, es ist auch religiös wahrscheinlich bedingt. Tendenziell protestantische Kulturen, die sehen diesen Konnex zwischen Privatleben und Öffentlichkeit. Die katholischen Länder würden eher sagen, das ist jedem sein eigenes Problem. Ich glaube, das ist ein Medieninteresse, ein kommerzielles Medieninteresse.
Jetzt lauert natürlich hinter der Macht immer auch die Korruption. Ist denn Transparenz, Marc Piet, eigentlich das beste Mittel, um Korruption zu verhindern? Korruption ist ja Ihr großes Thema.
Wenn wir im Moment im angelsächsischen Raum bleiben, dann sagen die Amerikaner nicht zufällig, Sunlight is the best disinfectant. Also es ist so, dass was sichtbar wird, ja. das ist ein wirklich präventives Instrument gegen die Korruption. Vielleicht ein anderes Beispiel. China ist im Moment sehr in Aufruhr, das offizielle China, weil man auf einer Offshore-Datenbank bekannt gegeben hat, was die Nomenklatura an Geld im Ausland versteckt hat. Das scheint ein ganz großer Angriff auf die chinesische Führungsequipe zu sein. Also sie haben Angst davor, das ist ein Indiz dafür, dass es präventiv wirkt.
Angst und Transparenz hängen zusammen.
Viele Leute haben Angst vor Transparenz, wenn sie was zu verstecken haben.
Jetzt gilt die Schweiz ja so als Musterland der Demokratie. Marc Piet, ist gute Demokratie auch immer eine transparente Demokratie?
Ich glaube, über weite Strecken stimmt das. Wo wir ein bisschen Probleme haben, ist, wir haben das Thema Parteienfinanzierung und Lobbyismus in der Vergangenheit nicht ernst genommen. Das war vielleicht ein bisschen auch Hochmut. Wir haben uns gesagt, uns kann man nicht kaufen, uns Stimmbürger. Also wenn eine Partei 5 Millionen mehr kriegt, dann wird sie nichts ändern. Ich glaube, inzwischen haben wir gemerkt, dass das nicht ganz so aufgeht. Mit einer Riesenkampagne kann man auch uns manipulieren. Es spielt eine Rolle, wer Geld kriegt und wer woher Geld kriegt.
Geld und Macht, gerade im Bereich der Parteienfinanzierung, das muss ja mal erkannt werden, auch politisch aufs Tapet gebracht werden. Und da kommt der Faktor Angst wieder ins Spiel, den wir vorhin schon hatten. Da gibt es natürlich mehr oder weniger legitime Interessen, eben diesen Machtfaktor so bestehen zu lassen.
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man weiß, woher wer finanziert wird. Denken Sie an ein einfaches Beispiel. Wir haben Gesetzgebung in Bereichen wie Tabak zum Beispiel, Tabakregulierung. Jetzt, wenn wir wissen, dass 1/4 des Parlaments von der Tabakindustrie finanziert wird, dann begegnen wir dem Output des Parlaments mit ganz anderen Augen. Und die Parlamentarier haben vielleicht auch mehr Mühe damit, das so offen einzutreten für die Interessen einer Industrie.
Immerhin wurde ja die Interessensbindung der Parlamentarierinnen und Parlamentarier, das muss jetzt heute offengelegt werden. Es gibt auch eine Reihe von anderen Bereichen, wie zum Beispiel Einsichtsrecht in Dokumente, das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung. Einige Schritte wurden da getan. Aber kommen wir nochmal auf die Wirtschaft zurück, Marc Piet. Da gibt es ja insbesondere im Bereich der Finanztransaktionen immer noch ein großes Feld, wo Kontrolle, Regulierung und eben auch Transparenz nicht herrscht. Und da bestehen ja auch nach wie vor Interessen, das nicht offenzulegen.
Es ist tatsächlich ein ambivalentes Thema, weil die Wirtschaft natürlich partizipiert am Privatgeheimnis. Geschäftsgeheimnis ist wichtig, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Mein Know-how oder meine Kundendatei, die ist relevant, die gehört auch geschützt. Auf der anderen Seite, Transparenz ist dort wichtig, wo Macht ausgeübt wird. Wenn wir das Beispiel nehmen eines multinationalen Unternehmens, das die Rohstoffe eines Drittweltlandes aufkauft, da ist es hochgradig relevant, wie viel man dafür bezahlt, relevant für die Bevölkerung des Landes, ob nicht eine Elite vielleicht für privaten Gewinn die essentiellen Interessen des Landes zu billig verkauft. Deshalb sagt man auch «Publish what you pay». Das ist eine große Bewegung im Moment, die Transparenz einfordert, die zum Teil auch über den Privatbereich hinaus nun gesetzliche Regulierung erwirkt hat. Also zum Teil müssen Rohstofffirmen bekannt geben, wie viel sie bezahlen, damit man schauen kann, ob das Geld auch wirklich dann der Bevölkerung zur Verfügung steht. Ein Ansatzpunkt, oder wie man mit dem sogenannten Rohstofffluch umgeht, das ist die Tatsache, dass reichste Länder einfach auf keinen grünen Zweig kommen. Nigeria. Die meisten Leute leben von ein paar wenigen Franken oder Dollar pro Tag und ganz wenige Leute haben sehr viel Geld. Und die Frage ist, wie können wir von diesem Fluch wegkommen? Eine Lösung ist Transparenz.
Sie haben diese Länder alle gesehen, besucht. Sie waren in Peru, Sie waren in Kenia, Sie waren in vielen afrikanischen Ländern unterwegs, Marc Piet, haben auch in Indien vor kurzem viele Dörfer besucht, die eben von Armut betroffen sind. Jetzt gibt es ja die These, die sagt, je mehr Transparenz eingefordert wird, umso klüger, gescheiter organisieren sich eben all diese Clans und umso geheimer werden eben all diese Machenschaften.
Tatsächlich gibt es so etwas wie einen Wettlauf in dem Bereich. Also wenn wir regulieren, dann gibt es Ausweichmanöver. Das ist etwas, was wir überall beobachten. Das können wir auch bei uns sehen. Wenn wir einen Bereich, nehmen wir mal an, den Finanzbereich regulieren, Stück weit müssen wir zum Schutz der Kunden, dann bemühen sich natürlich die unterworfenen Bereiche auszuweichen, neue Regeln zu entwickeln oder neue Mechanismen zu entwickeln, wie sie den Regeln ausweichen können.
Offshore zum Beispiel.
Ja, oder im Steuerrecht das Gleiche. Sie machen ein Steuergesetz und sofort haben sie Steuervermeidungsstrategien. Also mich beeindruckt das nicht so als Argument. Mit dem muss man rechnen, das ist richtig. Aber gerade für Indien als Beispiel ist es wahnsinnig wichtig, dass die Zivilgesellschaft, die Medien, aber auch die vielen Nichtregierungsorganisationen, die dort aktiv sind, dass die Informationen kriegen. Dann können sie effektiv auch einen Schritt gegen die Korruption, die dort grassiert, unternehmen.
Jetzt, wo ist denn das Feld, wo Transparenz eingefordert wird? Es gibt ja verschiedene Akteure, die Transparenz einfordern können. Zum einen der Staat, zum anderen Parlamente natürlich als Repräsentanten der Bevölkerung, aber auch die Nichtregierungsorganisationen bzw. die Öffentlichkeit. Ist denn Transparenz heute so etwas wie ein öffentliches Gut geworden, das im Grenzbereich von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sich ansiedelt?
Also ich glaube, dass zu Recht die Zivilgesellschaft, vor allem auch die Nichtregierungsorganisationen, auch die Medien, Transparenz verlangen, einfordern, vor allem dort, wo Intransparenz, wo Geheimhaltung eben einer undurchsichtigen Entfaltung von Macht dient. Das ist der Ort, wo zu Recht das verlangt wird. Das Problem ist, dass wir vielleicht auch in einen Transparenzwahn verfallen. Es gibt sehr viel, ich würde das ziemlich grob als dummes Zeug bezeichnen, was wir gegenwärtig lesen über Nebeneinkünfte von Gemeindepräsidenten.
Spesenrechnungen über 120 Franken, 35, die in den Medien ausgebreitet werden.
Das ist dummes Zeug. Da wäre mein Ratschlag, angefangen bei den Regierungsräten bis runter zu den Gemeinderäten. Es braucht einfach eine Regelung dafür. Also, ob wir jetzt einem Regierungsrat 250.000 oder 350.000 pro Jahr Lohn zahlen, das ist eine Entscheidung, die das Parlament fällen kann. Und ob man das macht in Form von Lohn oder in Form von Lohn plus irgendwelche Boni, das sind Spielformen. Das Entscheidende ist, dass es geregelt ist, dass die Leute wissen, was sie nehmen dürfen und dass es kontrolliert wird. Es gibt ein Controlling.
Marc Piet, wir unterhalten uns über Korruption und über Transparenz hier in dieser Sendung. Sie sind ja Strafrechtler und Spezialist in Sachen Transparenz und Korruptionsbekämpfung. Jetzt gibt es ja so etwas wie die Helden der Transparenz. Und einer der großen Helden der letzten Zeit ist eben Edward Snowden, der eben die ganze NSA-Affäre ins Rollen gebracht hat, der große Whistleblower. Gibt es so etwas wie ein Moment der Katharsis, wo irgendwie ganze Bereiche, die bisher geheim gehalten wurden, plötzlich öffentlich wurden? Und was bewirkt das eigentlich in einer Weltgesellschaft?
Also ich glaube, man hat Snowden sehr viel zu verdanken, zunächst mal. Wir haben erst gemerkt, in welchem Ausmaß wir überwacht werden. Und dass all unsere naiven Vorstellungen, wenn ich mein Gerät inaktiv habe, dass ich da nicht überwacht werden könne, dass das alles falsch ist. Das ist interessant, glaube ich. Jetzt, ich würde meinerseits aber nicht sagen, Whistleblowers, das sind Helden. Prinzipiell, das ist zu einfach. Whistleblowers sind sehr oft getrieben durch ganz eigene Interessen. Vielleicht fühlen sie sich unwohl, Vielleicht sind sie Opfer von Mobbing und so weiter. Die Motive sind ganz verschiedener Art. Mein Problem ist, dass sie im Grunde, wenn man zum Beispiel die WikiLeaks-Bewegung anschaut, dass sie Transparenz absolut setzen und dass es ihnen ziemlich gleichgültig ist, was sie anrichten. Also sie haben diese emanzipatorische Seite, wo sie gegen Macht vorgehen, das ist wichtig. Auf der anderen Seite haben sie kein Problem, unsere Patientendateien offen zu legen oder Leben von Menschen zu gefährden.
Das heißt, es gibt auch so etwas wie eine Tyrannei der Transparenz und es gibt auch Transparenz, die Unheil anrichtet. Zum Beispiel der Philosoph Byung-Chul Han, der in diesem Punkt eine sehr dezidierte Haltung einnimmt und der sagt, die Transparenzgesellschaft, die Totaltransparenzgesellschaft ist eine pornografische, eine ausgestellte Gesellschaft, in der sich der Raum der Freiheit als eine Art Panoptikum darstellt, wo eben jeder jeden sieht und auch jeder jeden kontrollieren kann.
Das, glaube ich, hat was. Sehr oft sind wir selber schuld. Es ist gar nicht so, dass wir jetzt nur immer ausspioniert werden. So wichtig sollten wir uns auch nicht nehmen. Wir sind gar nicht interessant, die meisten von uns, für diese Geheimdienste. Ich glaube, wenn wir an all den sozialen Medien mitmachen und selber auf Facebook exponieren und sagen, wie es uns gerade geht von Minute zu Minute, dann machen wir im Grunde mit. Wir müssten nicht, aber wir haben vielleicht einen Sozialdruck, uns selber zu inszenieren. Also da haben wir dieses Element, das ist vielleicht auch das, was er mit Pornografie meint in dem Kontext. Für mich hat diese freiwillige Exposition eigentlich fast noch etwas Perverseres.
Wie kommt denn der Strafrechtler, der Sie sind, dann angesichts dieser ostentativen pornografischen Gesellschaft, die sich permanent nach außen stülpt, wie kommt er noch zum Argument, sagen zu dürfen in bestimmten Momenten, ja, es gibt ein Recht auf Geheimhaltung?
Mein Ansatz als Strafrechtler muss sein, dass Strafrecht nur in Extremfällen zum Zug kommt. Und es gibt essentielle Geheimhaltungsinteressen, wenn wir noch mal schauen, eben der Privatraum, auch dass die Kommunikation nicht abgehört wird, das ist ein schützenswertes Interesse, die Datenschutzinteressen, Patientendaten und so weiter, das Beichtgeheimnis und so weiter. Also der gemeinsame Nenner ist sehr oft, dass ich gar nicht anders kann, als mich offenbaren, wenn ich zum Arzt gehe, muss ich ihm ja sagen, was ich habe. Wenn ich zum Anwalt gehe, muss ich auch einen geschützten Rahmen haben. Und wenn das alles rausgeht nachher, das wäre schlimm. Auf der anderen Seite dürfen wir, gerade vom Strafrecht her, hier nicht alles schützen. Wir dürfen uns nicht zu Tode schützen. Also wir haben eine ganz starke Spannung zwischen diesem schützenswerten geheimen Bereich und dann dem Anspruch darauf, dass ich eben als Bürger wissen will, was die Verwaltung tut.
Jetzt im Zentrum steht ja der Staat gewissermaßen als letzter Garant, Sie haben es gesagt, einerseits der Privatsphäre, aber auch der Transparenz. Und gerade die NSA-Affäre hat ja gezeigt, dass dieser Staat in einer ambivalenten Position ist, per se. Nämlich auf der einen Seite muss er meine Daten schützen, auf der anderen Seite ist er auch derjenige, der getrieben ist davon, möglichst viel von seinen Bürgern wissen zu wollen. Also ein sehr ambivalenter Staat.
Naja, der Staat ist natürlich auch nicht ein Monolith. Nicht wahr? Der Staat ist nicht einfach ein einheitliches Gebilde, sondern man hat eher das Gefühl, die NSA ist ein Staat im Staat. Die gehen aus dem Ruder. Der Staat, so wie wir uns ihn denken, der ist genauso sehr das Parlament, die Justiz und die Bevölkerung als solche. Und dann gibt es diese speziellen Dienste, die auch ein Stück weit fast wie James Bond eine License zu was immer kriegen. Und da haben wir ein Problem. Wenn die nicht kontrolliert werden, dann riskieren wir solche Exzesse.
Klare Reglemente, klare Regulierungen, die demokratisch legitimiert sind, die auch transparent gemacht werden, eigentlich möglichst klare Regeln für alle, die schützen uns vor Exzessen.
Richtig.
Macht und Transparenz hängen zusammen. Und was ist das Pendant der Ohnmacht?
Also über weite Strecken ist es korrekt, dass wir mit Transparenz Macht im Schach halten, kontrollieren können. Wir müssen die Transparenz haben, damit wir wissen, was passiert. Auf der anderen Seite sind wir genauso sehr schützenswert. Wir müssen gegenüber dem Staat unsere Privatsphäre schützen können. Und die Bereiche, über die wir jetzt im Moment so diskutieren, also Löhne von Magistraten oder Beziehungen von Magistraten, das sind Grenzbereiche deshalb, weil wir uns fragen, naja, haben die irgendetwas mit der Integrität dieser Leute zu tun? Und in den meisten Fällen fällt es zurück auf diejenigen, die schreien. Auf der anderen Seite auch, ich glaube nicht, dass wir einfach dem Diktat der Medien nachgeben müssen, weil sie dran verdienen, dass sie Monsieur Hollande exponieren und uns versuchen, weiszumachen, dass es uns etwas angeht, wer die First Lady ist. Who cares?
Das war Marc Piet, Professor für Strafrecht an der Universität Basel, bis vor kurzem Vorsitzender der Arbeitsgruppe Korruptionsbekämpfung bei der OECD und Berater des Präsidenten der Weltbank, unter anderem in Sachen Integrität, in der Sendung Kontext. Mein Name ist Christoph Keller.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.